Deutschlandfunk. Streitkultur.
Herzlich willkommen zur Streitkultur. Am Mikrofon ist Sebastian Engelbrecht. Am Ende des Jahres wollen wir heute Bilanz ziehen und die Frage stellen, ob die Corona-Pandemie unserer Gesellschaft einen guten Dienst getan hat oder ob sie ihr geschadet hat. Stärkt Corona den gesellschaftlichen Zusammenhalt, lautet unsere Streitfrage. Hören wir mal Ansichten und Argumente zum Thema aus den vergangenen Monaten.
Wir sehen in der Reaktionsform europäischer Gesellschaften historisch eine Art von Handlungszuversicht, also eine Bereitschaft, auch die Möglichkeit, die Tatkraft gegen die Seuche zu handeln.
Also am Anfang, wenn die Krise auftritt, die Unsicherheit ist sehr groß und es wird eine starke Entscheidung, starke Maßnahmen verlangt und man weiß nicht, wo die hinführen, dann steht eine Gesellschaft zusammen, dann rückt man zusammen und das haben wir ja auch sehr deutlich beobachten können.
Wir lernen jetzt, wir sind Schicksalsgemeinschaft, nicht nur in der Familie und im Freundeskreis, sondern im ganzen Land.
Die Krise wird zur Routine. Und alte Verhaltensmuster kommen wieder zum Vorschein.
An den Rändern, da sehen wir sozusagen mehr Widerstand, mehr Skepsis und eben auch die Hinwendung zu alternativen Heilsbringern, also das, was wir eben Verschwörungstheorien im Allgemeinen nennen.
Zu unserem Streit begrüße ich in unserem Berliner Funkhaus Herrn Professor Thomas Machow. Er ist Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien, Kulturhistoriker und Philosoph. Guten Tag, Herr Professor Machow.
Guten Tag, Herr Engelbrecht.
Und aus Gütersloh ist uns zugeschaltet Herr Dr. Kai Unzicker. Er ist Senior Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Tag, Herr Unzicker.
Schönen guten Tag in die Runde.
Herzlich willkommen, meine Herren. Stärkt Corona den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Ich würde Sie beide bitten, in einer Minute Ihre Position zu dieser Frage mal zusammenzufassen. Und es beginnt Herr Unzicker.
Ja, die Frage, stärkt Corona den Zusammenhalt, die hört sich so ein ganz klein wenig so an, wie stärkt Vitamin C die Abwehrkräfte? Und wenn ich jetzt ganz schlicht mit Ja antworten würde, dann käme gleich wahrscheinlich die Frage hinterher, brauchen wir denn dann mehr Krisen, brauchen wir mehr Pandemien, damit der Zusammenhalt wächst? Und vielleicht muss man die Frage ein ganz klein bisschen anders stellen, nämlich die Sache müsste ja sein, wie reagieren wir als Gesellschaft auf die Pandemie? Und da hat sich aus meiner Sicht ganz eindeutig gezeigt, dass wir mit starkem Zusammenhalt, mit großer Solidarität, auch mit Hilfsbereitschaft auf diese Krise reagiert haben. Und dann ist gesellschaftlicher Zusammenhalt eben eine Art Potenzial, das man abrufen kann, das man aktivieren kann, wenn es darauf ankommt. Und wenn das dann passiert, dann merken die Menschen natürlich auch selbst, ja, also der Zusammenhalt ist da, die Solidarität ist da, man orientiert sich daran und das verleiht dem Zusammenhalt selbst wieder einen Schub. Also in dem Hinblick könnte man jetzt sagen, ja, in der Krise, in diesem Krisenjahr ist der Zusammenhalt stärker geworden, aber nicht ursächlich durch Corona, sondern als Reaktion auf Corona. Und was vielleicht noch das Spannendere ist, ja, wir blicken jetzt zurück, ist die Frage, was passiert eigentlich mit diesen langfristigen Folgen in der Krise? Wie reagieren wir darauf? Was macht das mit dem Zusammenhalt?
Vielen Dank, Herr Unzicker. Und nun bitte ich Herrn Professor Machow, seine Position mal in einer Minute zusammenzufassen.
Ja, das ist gar nicht so leicht, aber zunächst mal habe ich mich sehr gefreut, eingeladen zu werden und habe auch die Studie der Bertelsmann Stiftung, auf die diese Einladung ja ein Stück weit zurückgeht, an der Herr Dr. Unzicker mitgearbeitet hat, über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Phase des ersten Lockdowns gern gelesen. Gern gelesen vor allem deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz wichtig ist, gelegentlich auch mal gute Nachrichten in den Medien zu verbreiten, angesichts der Fülle und der Flut beunruhigender, oft selber schon ein bisschen präskeptiver Botschaften, die der Logik einer self-fulfilling prophecy folgen. Ob so geblieben ist, das könnte eine Frage sein, über die wir uns jetzt unterhalten müssen. Man kann nämlich auch durchaus die These vertreten, dass Zusammenhalt steigt in dem Augenblick, in dem eine sehr unmittelbare Stresserfahrung, eine Beunruhigung, eine Gefahrensituation entsteht. Wir sind in gewisser Hinsicht, so hat das der Heiner Mühlmann immer propagiert, Stressgesellschaften, die ihren Zusammenhalt, die Entstehung sozusagen eines großen Wir-Gefühls eben auf geteilten Bedrohungswahrnehmungen aufbauen. Nun kann man fragen, ist das auch noch für die Gegenwart richtig? Die Ergebnisse, die etwa so etwas wie das Politbarometer des ZDF kürzlich propagiert hat, weisen darauf hin, dass nach wie vor die Zustimmung der Bevölkerung sowohl zu den Maßnahmen als auch zum gemeinsamen Kampf gegen das Virus und die Pandemie sehr stabil ist.
Dankeschön, Herr Macho. Jetzt müssen wir kurz unterbrechen. Die Regel ist eine Minute am Anfang. Genau. Heben Sie sich Ihre Argumente bitte auf. Jetzt würde ich doch gern, weil die Studie schon erwähnt wurde, der Bertelsmann Stiftung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zunächst Herrn Unzicker bitten, uns nochmal die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie kurz vorzustellen.
Ja, in dieser Studie untersuchen wir drei große Blöcke des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Also wir schauen uns an, wie sehen die sozialen Beziehungen aus, wie sehr fühlen die Menschen sich verbunden mit der Gesellschaft als Teil der Gesellschaft und ganz zentral auch, wie ist die Gemeinwohlorientierung ausgeprägt, also verhalten die sich solidarisch, gemeinwohlorientiert. Und wir hatten am Anfang des Jahres, im Februar und März eine Erhebung und dann nochmal im Sommer. Und was wir in diesem ersten halben Jahr Corona gesehen haben, ist, dass einige wichtige Indikatoren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestiegen sind. Die meisten sind stabil geblieben. Und man hat damit gesehen, also man hätte ja auch annehmen können, so eine Krise, so eine Pandemie, das zerreißt die Gesellschaft, da werden die großen Egoismen aktiviert. Aber was wir eigentlich gesehen haben, ist das Vertrauen in die Institutionen, in die Politik, das ist gestiegen. Das Vertrauen in Mitmenschen ist gestiegen. Die Menschen haben viel stärker den Eindruck, dass man sich solidarisch und hilfsbereit verhält. Und sie sind selber auch solidarisch und hilfsbereit und unterstützen Menschen oder haben zu diesem Zeitpunkt Menschen in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Familie, in ihrer näheren Umgebung unterstützt. Und das ist, wenn man so will, ein positives Zeichen auch gewesen. Ja, also der gesellschaftliche Zusammenhalt, der hat sozusagen die Widerstandskräfte der Gesellschaft gegen diese Krise, gegen diese Pandemie am Anfang doch sehr stark aktiviert.
Das klingt jetzt ja sehr staatstragend, sehr positiv. Wir stehen kurz vor dem zweiten totalen Lockdown und die Menschen sind in ganz Deutschland, denke ich, sehr angespannt und viele sind auch sehr genervt von der Situation. Herr Macho, können Sie diese staatstragenden Worte einfach so unterschreiben, die Kai Unzicker da gesagt hat im Namen der Bertelsmann Stiftung?
Ja, unter der bereits erwähnten Voraussetzung, dass ich eigentlich froh bin, dass so eine Botschaft auch mal verbreitet wird, habe ich natürlich die skeptische Frage, was für Ergebnisse würden wir erzielen, wenn wir es jetzt noch mal untersuchen wollten. Denn tatsächlich merkt man, es ist so, dass Stress und Drohung können sozusagen ein Wir-Gefühl, eine Gemeinschaft stärken. Bei der Wiederholung funktioniert das schon weniger gut. Inzwischen gibt es ja auch Gegenbewegungen, es gibt die Corona-kritischen Ärzte, es gibt die Querdenkerbewegung, es gibt etwas, was es im ersten Lockdown so ja noch nicht gegeben hat. Es gibt etwas wie Widerstand, Frust, genervt sein. Das spiegelt sich noch nicht unmittelbar in den Statistiken und Zahlen, aber es ist schon spürbar, dass auch die Anforderung, Empathie und Solidarität, vor allem auch durch Distanzwahrung und Kontaktverzicht, selbst zu Weihnachten und Silvester zu bezeugen, dass die was Überforderndes haben könnte. Das heißt, wie kommen wir mit dieser paradoxen Verordnung zurecht, dass wir unser Wir-Gefühl eigentlich nur intensivieren können durch Abstand und im Extremfall sogar durch Einsamkeit?
Sie haben es gerade erwähnt, demokratiefeindliche Bewegungen sind das ja, die Querdenker, die da Verschwörungsmythologien betreiben, genau, und den gesellschaftlichen Zusammenhalt hintertreiben. Es wundert mich ein bisschen, Herr Unzicker, dieser positive Ton Ihrer Studie. Wo kommt denn da diese spalterische Tendenz vor?
Die spalterische Tendenz kommt auch vor. Die Studie, das ist ja immer so, wenn man sich ein bisschen intensiver dann mit der Empirie beschäftigt, dann ist da schwarz und weiß. Das heißt, was wir auch gesehen haben, und das ist das, was Herr Macho jetzt angesprochen hat, ist, dass natürlich für viele, viele Teile der Gesellschaft diese Krise eine unglaubliche Belastung ist. Das fängt an davon, habe ich Sorge um meinen Arbeitsplatz, habe ich finanzielle Einbußen. Das geht aber dann auch darum, bin ich einsam, wenn das trifft vor allen Dingen für Alleinlebende und für ältere Alleinlebende zu. Muss ich mich um andere Menschen kümmern, die sich nicht um sich selbst kümmern müssen? Das kostet auch Kraft, das kostet Energie. Und wie gehe ich eigentlich mit diesem Stress um, den so eine unsichere und unklare Situation hat? Also das ist auch in der Studie drin. Ich würde aber sagen, das sind, wenn man so will, zwei Seiten. Das eine ist quasi das solidarische Verhalten, das, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt auszeichnet. Das andere sind eben auch diese Belastungen, die würde ich jetzt erstmal nicht in einen Topf werfen. Im nächsten Schritt ist aber die Frage, auch das ist eben bei Herrn Macho schon angeklungen, wenn diese Belastungen zu groß werden, dann zieht das quasi natürlich auch die Energie und die Kraft aus diesem solidarischen, aus diesem rücksichtnehmenden Verhalten raus. Also wie lange hält man das denn aus, wenn man tatsächlich in so einer starken Stresssituation ist, wenn man diese hohen Belastungen hat, wenn die Zukunft so unsicher ist? Und wie lange ist man dann in dem Moment noch bereit, sich dann an solche Regeln zu halten? Und das ist tatsächlich die Frage, die über die Dauer der Krise ganz entscheidend ist und die dann auch nochmal entscheidend wird, wenn vielleicht auch die gesundheitlichen Fragen irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr oder darüber hinaus geklärt sind, aber die wirtschaftlichen und sozialen Folgen immer noch da sind.
Wir hatten doch von Anfang an Hamsterkäufe, im Supermärkten waren diese Egoismen zu spüren, ein antisoziales Verhalten, eine Gereiztheit. Es gab mehr Gewalt in Familien, behaupten zumindest manche, auch wenn sich das empirisch schlecht belegen lässt, mehr Gewalt gegen Kinder und Frauen zu Hause. Das Homeschooling traf die Ärmeren und die Alleinerziehenden, hatten Sie schon gesagt, besonders hart. Und die Ehrenamtlichen können ihre ehrenamtliche Arbeit häufig gar nicht mehr machen. Also ich sehe eigentlich fast mehr die Gesellschaft vor einem Bankrott, oder Herr Professor Macho, wie sehen Sie das?
Also einen Bankrott sehe ich nicht. Ich bin deshalb auch ganz froh, dass diese Studie mit diesen Ergebnissen publiziert worden ist, denn ich habe das vorhin ja ganz kurz mit dem Begriff der Self-Fulfilling Prophecy angedeutet. Je mehr wir darüber hören, dass unsere Gesellschaft gespalten ist, dass wir eben nicht mehr eine Gemeinschaft bilden, sondern dass da viele Brüche und Abgründe womöglich gar eine Rolle spielen, desto mehr wird das auch ein Stück Wirklichkeitsbeschreibung hat, dass wir glauben und dass dann eben an diesen kleinen Vorfällen, die eben erwähnt wurden, also im Supermarkt und wer kriegt das letzte Klopapier und so, dann plötzlich einen Beleg finden, der als Beleg gar nicht tauglich ist. Es gibt natürlich auch eine Menge Jahreszeit- und saisonal bedingte Stressfaktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Und dann kommt noch die Pandemie dazu. Und dann kommt noch diese Frage dazu, was darf man noch und wie soll man das organisieren? Und sind jetzt Feuerwerke ganz verboten oder darf man ausnahmsweise eine Rakete abschießen? All diese Aspekte wirken dann zusammen und erzeugen eine Bestätigung, eine scheinbare Bestätigung für diese ohnehin dauernd vermittelte Botschaft von der gespaltenen Gesellschaft. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir auch diese andere Perspektive mal vorgeführt bekommen. Vielleicht sind wir gar nicht so gespalten, sondern reagieren eigentlich relativ solidarisch, relativ nahe aneinander, obwohl wir Abstand halten sollen in der Antwort auf diese Pandemiekrise.
Das würde ich tatsächlich auch sehr unterstreichen, weil ich glaube, diese Erzählung von der gespaltenen, von der polarisierten Gesellschaft, das ist eine Erzählung, die vor allen Dingen von den Spaltern und von den Polarisierern betrieben wird.
Genau.
Die ja quasi diesen großen Widerstreit aufmachen wollen. Also wenn man beispielsweise diese ganze Frage der Querdenker, der Corona-Leugner und so weiter nimmt, dann kann man sagen, ja, die gibt es, ist aber eine laute Minderheit. Ja, Herr Macho hat eben auch schon auf das aktuelle Politbarometer hingewiesen aus dieser Woche vom ZDF. Da sieht man relativ klar, es ist eine überwältigende Mehrheit, die mit den aktuellen Maßnahmen zufrieden ist oder eben auch noch eine Verschärfung dieser Maßnahmen fordert. Und es ist eine Minderheit, ich glaube, das sind 13% bei einem Politbarometer gewesen, die gesagt haben, das ist alles zu viel. Und von denen, die sagen, das ist alles zu viel, was da an Maßnahmen getroffen werden, da sind ja auch einige dabei, wo es dann um konkrete Einzelfälle geht, die vielleicht noch eine Abwägung wollen. Das sind ja nicht alles Menschen, die da irgendwie völlig irrational argumentieren. Und deswegen würde ich sagen, nein, das ist keine dramatische Polarisierung, sondern in den O-Tönen am Anfang hat das eine der Stimmen gesagt, wir merken an den Rändern die Extreme. Da passiert gerade was und das tritt so sehr in den öffentlichen Mittelpunkt. Und damit beschäftigen wir uns. Aber im Großen und Ganzen gibt es da immer noch viel Einigkeit über die grundlegenden Richtungen.
Nee, das ist eine Beobachtung, die ich eben auch ganz wichtig finde, weil wir in gewisser Hinsicht ja die Erfahrung mit der Pandemie auch in der Weise machen, dass vor dem Virus alle gleich sind. Und dieses vor dem Virus sind wir alle gleich. Wir müssen alle auch geschützt werden und wir müssen dann selber aktiv um den Schutz nicht nur der eigenen Person, sondern vor allem auch der anderen kümmern. Auch das war so eine paradoxe Anforderung, die aber sehr gut funktioniert hat, dass man Masken tragen soll, nicht um selbst sich vor der Ansteckung zu schützen, sondern andere davor zu schützen, von mir angesteckt zu werden. Das sind ja komplexe Regeln und Wahrnehmungen, die aber tatsächlich auch angekommen sind, die in gewisser Hinsicht ganz gut angekommen sind. Und von daher scheint mir das eben auch sehr wichtig, diesen Aspekt in den Vordergrund zu schieben. Und natürlich, wenn Stefan Lessenich in dem Buch über die Corona-Gesellschaft fragt, ob man allein solidarisch sein kann, dann hat er natürlich einerseits recht. Auf der anderen Seite kann man aber damit auch, um einen anderen Autor zu zitieren, man kann auch die Position, die der Philosoph Markus Gabriel, glaube ich, relativ früh eingenommen hat mit der Forderung, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch eine metaphysische Pandemie. Und was er gemeint hat, war, dass eben diese Erfahrung von Solidarisierung und von Nähe durch Ferne, dass die sozusagen eigentlich notwendig ist, um das, was alles auch schiefgelaufen ist im Zuge der Globalisierung, um dem jetzt sozusagen ein neues, auch ethisches Fundament, moralisches Fundament zu verleihen. Das sind Wahrnehmungen, die eben alle sehr auch sozusagen ihre positiven Aspekte haben, die ich nochmal gern unterstrichen hätte.
Sie haben, Herr Professor Macho, den Soziologen Stefan Lessenich zitiert. Er sagt ja, Solidarität ist eigentlich eine Heuchelei. Jedenfalls die Rede von Solidarität hier ist eine Heuchelei. Das sei nur ein Schmiermittel eines politischen Systems, das eigentlich gar nicht solidarisch ist, sondern in seinem Kern asozial. So scharf formuliert es der Soziologe Lessenich. Und das würde mich mal interessieren, wie darauf die Bertelsmann-Stiftung in Gestalt von Kai Unzicker reagiert.
Naja, ich würde sagen, das ist als eine etwas doch auch polemische Zuspitzung von Herrn Lessenich. Er hat aber an einer Stelle natürlich recht. Wenn das einzige politische Angebot bedeutet, im Umgang mit der Krise, da muss sich jetzt jeder selber an die eigene Nase fassen und selber schauen, dass er sich an die Regeln hält, dann macht man sich das politisch natürlich etwas einfach. Dann lädt man nämlich die Verantwortung für die Krise bei jedem einzelnen Bürger ab und der muss dann in jeder Situation entscheiden, wie verhalte ich mich richtig und wie gehe ich damit um. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine politische Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das auch funktioniert. Das heißt also, es macht einen Unterschied, ob ich den Leuten aufrufe, jetzt bitte reduziert mal eure Kontakte und kümmert euch drum, dass das niedriger ist, oder aber ich schaffe Regeln, die sagen, wie ist das denn mit den Kontakten? Was darf denn noch gemacht werden? Und so verstehe ich auch übrigens auch diese Gruppe der Bevölkerung, die jetzt sagt, wir fordern sogar einen härteren Lockdown. Wir fordern von der Politik, dass sie die Verantwortung übernimmt und jetzt hier Regeln festlegt, an die sich die Menschen dann auch halten können und dann auch wissen, wie es ist und es eben nicht komplett der Eigenverantwortung überlassen ist, sich da zu verhalten. Das ist nämlich anstrengend. All diese Last der Verantwortung selber auch tragen zu müssen, ist anstrengend und dann ist nämlich auch, liegt dann auch die Schuld bei jedem Einzelnen. Und da würde ich sagen, da trifft es schon von Herrn Lessenich in gewisser Weise zu. Ob unser System per se asozial ist, das wage ich jetzt zu bezweifeln.
Da darf ich das mal konkretisieren. Also da wird ja von so Leuten wie Lessenich so argumentiert, dass Politiker einmal Solidarität aller fordern, damit die Belastungsgrenzen des Gesundheitssystems nicht erreicht werden. Aber unser Gesundheitssystem ist ja über Jahrzehnte rationalisiert und auf Profitabilität, ja, auch bei uns getrimmt worden, nicht nur in anderen Ländern. Und müssen wir da nicht diese Überrationalisierung des Gesundheitswesens in Frage stellen? Hier wird doch eine gesellschaftliche Solidarität ohne Not strapaziert.
Ja, da würde ich Ihnen durchaus zustimmen. Oder auch Herrn Lessenich zustimmen, der ja auch ein scharfer Kritiker sozusagen des Neoliberalismus oder unserer zeitgenössischen Ökonomie ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist diese Solidarität ja nicht nur jetzt durch die Bezahlung von Umsatzersatz, durch Unterstützungszahlungen, die gut, öfter mal aus bürokratischen Gründen dann zu spät eintreffen, geleistet worden, sondern auch dadurch, dass man immer wieder wieder eigentlich wahrnehmen konnte, über die Medien und zum Teil auch im privaten Umfeld, welchen Belastungen ganz bestimmte Berufsgruppen ausgesetzt waren, die bisher nicht im so besonders im Mittelpunkt standen. Pflegekräfte zum Beispiel, aber auch die Leute, die in den sogenannten lebensnotwendigen Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten und so weiter ihre Arbeit leisten müssen, damit zum Beispiel überhaupt Hamsterkäufe stattfinden können und so weiter und so fort. Das heißt, man hat auch den Blick auf bisher eher im Schatten der Öffentlichkeit agierenden Berufsgruppen gesehen und plötzlich wahrnehmen dürfen, was ein Thema ist, das in einigen Sachbüchern der letzten Jahre ja auch immer wieder, zum Beispiel in dem von David Graeber geschriebenen Buch über die Bullshit-Jobs, immer wieder behauptet worden ist, nämlich dass die Relation zwischen den wirklich notwendigen Berufen und dem, was für ihre Bezahlung ausgegeben ist, doch ziemlich ungerecht und einseitig sei. Also ein Effekt der Krise besteht aber aus meiner Sicht schon darin, dass man plötzlich sieht, wer eigentlich für das Funktionieren des gesellschaftlichen Systems wirklich verantwortlich ist und Leistungen erbringt. Und das geht natürlich weit hinaus, jetzt über das bloße Klatschen am Balkon. Da sind schon Wahrnehmungen entstanden, die neu sind und die, glaube ich, ganz wichtig sind, auch für so etwas wie gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Jetzt würde ich Sie beide doch gern fragen, was muss sich denn eigentlich ändern, damit unsere Gesellschaft solidarischer wird, nämlich so, dass auch die Schwächsten nicht unter Corona leiden?
Naja, um es mal ganz elementar zu sagen, ist ein Ergebnis, dafür brauchten wir Corona nicht, weil das wussten wir vorher schon. Wenn wir uns gesellschaftlichen Zusammenhalt anschauen, dann ist der dort stärker, wo es eben weniger Armut gibt, wo die Einkommensverteilung gleicher ist, wo die Teilhabechancen für alle Bevölkerungsteile höher sind. Wir haben international vergleichende Studien gemacht, dann sieht man das relativ eindeutig. Und umgedreht sehen wir halt bei den finanziellen und den sozialen Folgen von Corona, da sind genau die Leute getroffen, die vorher schon schlechter gestellt waren in der Gesellschaft. Das betrifft dann eben das Pflegepersonal, das betrifft die Leute im Niedriglohnbereich, die dann tendenziell oder auch in der Gastronomie, die tendenziell vorher schon wenig verdient haben, jetzt gar nicht arbeiten können und sich morgen um ihren Job sorgen. Also, um eine Gesellschaft resilient, widerstandsfähig für solche Krisen zu machen, müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass von vornherein Ungleichheiten beseitigt werden, dass von vornherein Teilhabechancen gerechter verteilt sind, dann stärkt das den Zusammenhalt, weil Menschen, die merken, dass sie auch wirklich an dieser Gesellschaft teilhaben, dass sie dazugehören, dann auch eher bereit sind, wieder solidarisch sich zu zeigen, auch eher bereit sind, da Kompromisse einzugehen und auch in solchen Krisen eher bereit sind, sich auch zu engagieren.
Ganz genau. Das ist eine Wahrnehmung, die ich auch wenn wir eigentlich ein Streitgespräch führen sollten, die ich nur bestätigen kann und die mir ganz, ganz wichtig erscheint, eben auch mit dem Schwerpunkt, um noch ein anderes Beispiel zu erwähnen, mit dem Schwerpunkt eben auf die Wahrnehmung von bisher eher im Schatten stehender gesellschaftlicher Gruppen. Was wir alle im Homeschooling erfahren haben, ist zum Beispiel, was für eine Arbeit eigentlich Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen und Kita auf und was weiß ich alles, alltäglich leisten. Plötzlich waren Eltern auch damit konfrontiert zu sehen, so einfach ist das eigentlich gar nicht, wenn man selbst nur 2 oder 3 Kinder zu Hause hat, die man jetzt auf unterschiedlichen Stufen unterrichten muss, beschäftigen muss, bei Laune halten muss, so einfach ist das gar nicht. Und das ist etwas, was normalerweise niemand denkt gern und häufig dann an Lehrerinnen und Lehrer oder an die Arbeitenden in der Kita und so weiter. Das sind Effekte, die wichtig sind.
Meine Herren, ich bin erstaunt, wie solidarisch geradezu Sie beide miteinander diskutiert und gestritten haben. Auch eine Form von Streitgespräch. Als letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort würde ich Sie gern fragen. Was haben Sie in diesem Gespräch von Ihrem Gegenüber gelernt?
Ich habe von meinem Gegenüber gelernt, dass wir tatsächlich noch deutlicher mal auf diese positiven Seiten gesellschaftlicher Entwicklungen schauen sollten. Das haben wir jetzt mit der Studie zufällig gemacht. Aber vielleicht ist es etwas, was man noch absichtlicher häufiger tun müsste.
Und Herr Professor Macho?
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich wäre sehr froh, wenn das häufiger gemacht würde und habe deshalb eben die Studie auch so gern und neugierig gelesen, weil die Ergebnisse mir wirklich auch sehr verbreitungswürdig erscheinen
Das war der Versuch einer Bilanz zur Lage der Gesellschaft am Ende dieses Jahres 2020 nach 10 Monaten der Krise. Ich danke Dr. Kai Unzicker und der Bertelsmann Stiftung und dem Kulturwissenschaftler Professor Thomas Machow für das engagierte Streitgespräch. Ihnen allen einen schönen Abend.